Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16:01 Radio Free FM mit der Plattform, heutige Ausgabe. Wir sprechen ja über das Rad der Zeit und drehen dieses selbige auch ein bisschen zurück. Und naja, hört sich jetzt schon mal sehr spannend und interessant an. Also ich verrate mal so viel. Wir sprechen über Mofas, über Mokicks, über historische motorisierte Zweiradfahrzeuge und über Radtouren oder eben Touren mit diesen Fahrzeugen. Also eine ganz spannende Angelegenheit. Und dazu haben wir im Studio, den Herrn Veit Senner. Herr Senner, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Und hallo. Wir sind gespannt, was Sie uns Spannendes erzählen. Also auf jeden Fall, ja, wir drehen das Rad ein klein bisschen zurück. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, sprechen wir ganz kurz bezüglich Ihrer Historie, beziehungsweise einfach kurz stellen wir Sie vor, was Sie eben machen, wie Sie Bezug zu dem Thema haben, wie Sie dazu gekommen sind. Einfach kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch wissen, wer denn eigentlich der Veit Senner ist.
Ja, der Veit Senner ist 1964 geboren und war im Alter von 15, das kann man dann ausrechnen, in welchem Jahr das war, wie alle Kameraden auch von diesem Zweitakt-Virus infiziert. Wir sind mit Zündapp und Hercules M5 haben wir unseren Aktionsradius beträchtlich erweitert. Und dann natürlich später das Mofa in die Ecke gestellt, bis es dann eines Tages wieder interessant wurde, mit diesen Fahrzeugen zu fahren.
Also quasi auch ein bisschen Rückgriff auf Erinnerung in die eigene Jugendzeit. Etwas, was Sie mal in der Jugend dann eben auch sehr gerne oder einfach sehr positiven Erinnerungen haben, sehr gerne gemacht haben. Nämlich Mofa fahren, Mokick fahren ist auf jeden Fall ein Thema. Und ja, Mofas, Mokicks, Mopeds, ich weiß gar nicht, da gibt es jetzt verschiedene Begriffe. Vielleicht müssen wir da überhaupt mal kurz erläutern, für alle diejenigen, die, sagen wir, spätere Generation sind, das gar nicht mehr kennen, gar nicht mehr wissen, was eigentlich ein Mokick oder ein Mofa oder ein, was gibt es noch, Motorroller gibt es und solche, also verschiedene, sagen wir, Geräte, überhaupt seit wann gab es dann? Ja, genau, es gibt auch die anderen Rollen, ich glaube, die Namen darf ich jetzt nicht sagen, weil die gibt es noch, aber die vorne wie so eine Blende dran haben und mit V beginnen, die so Roller gibt es ja auch noch. Ich glaube, die werden sogar noch gebaut. Ja. Die gibt es noch, genau, aber das Übrige eher nicht. Also vielleicht müssen wir da mal ein bisschen Grundlage schaffen. Seit wann gab es überhaupt diese motorisierten Zweiräder? Was ist ein Mokick? Was ist ein Mofa und ein Moped und was der Kuckuck alles? Damit die Hörer, die das aus der Generation nur mal kennen, vielleicht auch ein bisschen einen Überblick erstmal haben.
Also im Schwäbischen steht ja der Begriff Moped für alles von 50 Kubikzentimeter bis ungefähr 1200 Kubikzentimeter. Das heißt, selbst wäre Motorräder werden unter Moped gehandelt. Wenn man es korrekt betrachtet, ist es so, dass das Mofa, das kleinste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ist, 50 Kubikzentimeter maximal, also unter 50 Kubikzentimeter maximal, in der Regel mit einer Leistung von 1 PS und einer gesetzlich limitierten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Mhm. Früher ab 15 zu fahren ohne jedwede Führerscheinpflicht. Irgendwann kam eine Mofa-Berechtigung dazu, eine rein theoretische Geschichte. Eine Stufe drüber, wir bei der Zeit bewegen uns ausschließlich mit 25 km/h fort, weil das für uns die ideale Geschwindigkeit ist. Warum, erkläre ich nachher. Für uns schon zu schnell wären die 40 km/h Fahrzeuge, die dann als Moped bezeichnet werden. Das PET steht für Pedalantrieb und parallel dazu gab es Mokicks. Das heißt, die hatten keine beweglichen Pedale, sondern feststehende Fußrasten und wurden mit einem Kickstarter gestartet, deswegen Mokick. Dann gab es später auch in meinem Leben, hat es eine wichtige Rolle gespielt, die offenen 50er. Das heißt, es waren Mokics ohne die Beschränkung auf 40 km/h. Dort ließen sich Geschwindigkeiten zwischen 80, 90, teilweise auch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Mhm. Namen und Marken, die dafür standen, heiß begehrt, Hercules Ultra 50 oder die Zündapp KS50 TT. Die dann später durch die 80 Kubikzentimeter Klasse abgelöst wurde. Und dann kommt der nächste Sprung zum großen Führerschein, Führerschein Klasse 1. Das heißt, Fahrzeuge, die dann über 80 Kubikzentimeter Hubraumklassen bis eben 1200, 1500 Kubik erreichen.
Das sind dann schon richtig schwere Fahrzeuge und Motorräder. Mir fiel dabei gerade auf, in der Übersicht, die Sie gerade genannt haben, das sind ja, wie es ausschaut, alles deutsche Namen. Wenn man heute jetzt den Motorradmarkt irgendwie anguckt, dann gibt es lauter japanische Marken nur noch. Wie muss man sich das vorstellen? Waren wir damals auf dem Gebiet einfach so gut, dass da keine Japaner gab, die das nicht produziert haben? Oder umgekehrt, haben wir was falsch gemacht, dass heute nur noch in der Zweiradbranche, also nicht Fahrrad, sondern natürlich Motorradbereich, eben die Japaner auf dem Markt sind und Deutsche irgendwie komplett verschwunden sind, auch die ganze Generation von Fahrzeugen eben dieser Art, Moped und Mokics, dass es das alles gar nicht mehr gibt. Fällt mir gerade so auf, gibt es da irgendwie eine plausible Erklärung?
Ja, wahrscheinlich haben die deutschen Hersteller durch den Erfolg, den sie in den 60er, 70er Jahren hatten, die Trends verschlafen, also nicht zu vernachlässigen. Es sind ja Motorradmarken, NSU, einst weltgrößter Motorradanbieter, der den Trend zum Auto zu spät erkannt hatte und letztendlich dadurch das ganze Thema Motorrad weggebrochen ist, was ja früher eigentlich ein Nutzfahrzeug war und erst durch die Japaner dann zum Sportgerät quasi entwickelt wurden. Und diesen Trend haben sämtliche deutschen Hersteller verschlafen. Heute gibt es noch BMW, mittlerweile, soweit ich weiß, in Deutschland wieder als Marktführer, die aber vermutlich auch nur überlebt haben, die 70er und 80er Jahre, weil sie durch Staatsaufträge und Subventionen, also Polizei, Bundeswehr, letztendlich am Leben erhalten wurden und heute wieder aber aus eigener Kraft, soweit ich weiß, hochprofitabel sind. Und die andere Geschichte, das sind ja diese typischen Fahrradhersteller, die dann quasi das motorisierte Element mit aufgegriffen haben. Rad der Zeit, unsere Firma, fährt überwiegend Fichtel- und Sachsantriebe, die verbaut wurden, hauptsächlich von Hercules aus Nürnberg, soweit ich weiß, lange Zeit der größte Mofa-Hersteller, der dann über das Mofa und Moped sich dann in die höheren Klassen auch vorgewagt hat, eben diese 50 Kubik und ich meine, es gab dann auch leichtere Motorräder mit 250 Kubik oder sowas. Und ja, zu meiner Zeit, Ende der 70er Jahre, war das unglaublich hip, Zündapp-Mofas zu haben, Hercules-Mofas, Kreidler nicht zu vergessen aus Kornwestheim. Aber bereits bei der größeren Klasse, diesen 50er und 80er später, dann haben die Japaner, Yamaha, Honda zu nennen, einfach flüssigkeitsgekühlte Motoren gehabt, moderne Fahrwerke mit Monoschock-Federung, was natürlich für uns damals cool war. Und die Deutschen hatten derartige Features nicht zu bieten, haben aber beim Preis ungefähr den anderthalb bis doppelten Preis verlangt, was natürlich auch ein Problem war.
Das heißt, da ist letztendlich auch irgendwas verkehrt gemacht worden. Einerseits nicht weitergedacht in der Technologie, zum anderen einfach nicht mit den Preisen konkurrenzfähig. Und insofern hat man sich da einfach aus Geschäft kaputt gemacht bzw. einfach an die Japaner abgegeben. Also eine Industrie, die auf jeden Fall mal erfolgreich in Deutschland war, ist komplett dann weggebrochen. Und Sie sagten ja gerade, bayerische Hersteller, der vor allem über die Autos heute bekannt ist, produziert noch zwei Räder, aber das ist dann auch schon alles. Also alle übrigen sind alle echt irgendwo pleite oder sind alle irgendwo vom Markt verschwunden.
Ja, sehr bitter, ja. Für uns jetzt hier in Baden-Württemberg, Maiko, einst führender Hersteller auch von Zweitakt-Großmotorrädern, auch, glaube ich, zweimal Konkurs gemacht und ja, spielt keine Rolle mehr.
Was natürlich schon recht schade ist. Es gibt aber, glaube ich, immer noch dann irgendwelche, wo habe ich das mal gesehen, irgendwelche Firmen, die, glaube ich, oder war das im Ostdeutschland irgendwo, die dann aus irgendwelchen alten Teilen wieder irgendwie was zusammensetzen und wieder quasi alte solche Fahrzeuge auf den Markt bringen. Ich glaube, irgendwo aus Altteilen irgendwie sowas. Also dass da irgendwie, ich glaube, es war in Ostdeutschland, irgendein Hersteller, oder es war irgendwo, es gibt, glaube ich, auch so eine Mokic oder Moped irgendwo, das im Osten in der DDR quasi irgendwie, glaube ich, sehr bekannt war und ich glaube, dass heute auch wieder, wie gesagt, von Leuten irgendwie in irgendeiner Form modifiziert irgendwie vertrieben wird. Da war mal irgendein Bericht im Fernsehen.
Ja, also die Schwalbe,
Schwalbe, das heißt, vermutlich von Simpson,
war ja so quasi das ostdeutsche Fortbewegungsmittel für die Leute, die aus welchen Gründen auch immer ein Vierrad nicht hatten. Und da haben relativ viele das dann überlebt und werden auch jetzt im Westen der Republik ziemlich gehypt und zum Kultobjekt. Mhm. Wir werden oft gefragt, ob wir auch mit Schwalben fahren, und wir sagen, nee, weil das mit unserem Verbreitungsgebiet Schwäbische Alb ja ursprünglich nichts zu tun hat, und außerdem auch die Schwalbe liegt außerhalb unseres Geschwindigkeitskorridors von 25 km/h. Das ist auch ein Moped, das 50 und teilweise deutlich schneller fährt.
Ja, und also die Fahrzeuge, die Sie haben, die Sie heute, ja, haben wir noch gar nicht gesagt, Sie haben auf jeden Fall eine Firma gegründet, und die Firma, das ist dann Rad der Zeit, die dann eben heute historische, ja, solche Fahrzeuge, Sie hatten vorhin gesagt, ich glaube 44 Stück. Vorgespräch, ja,
44 aktuell,
dann in der Garage hat, und damit kann man dann zum Beispiel ja irgendwo die Alp erkunden oder auf jeden Fall auf Touren gehen. Also jedenfalls, Sie haben die dann irgendwann mal alle aufgekauft oder haben die aus Ihrer Jugendzeit bewahrt? Nee, wahrscheinlich das eher nicht. So viel werden Sie nicht gehabt haben in der Jugendzeit, aber die haben Sie dann irgendwo halt ja noch von irgendwo Leuten aufgekauft, übernommen. Ich meine, 44 Stück von im Prinzip zwei Rädern, die gar nicht mehr gebaut werden, zu bekommen, heißt ja, ich muss ja irgendwie von irgendwelchen Leuten dann übernehmen, abkaufen oder irgendwo aus dem Internet, ich weiß nicht, 44 solche Fahrzeuge zu bekommen, muss man ja dann auch erstmal realisieren.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, mein Urmofa ist leider wie bei all unseren oder vielen unserer Kundinnen und Kunden nicht mehr verfügbar, bedauerlicherweise. Das hat man halt auch verkauft, um sich dann damals ein Kleinkraftrad zuzulegen. Das war dann die Anzahlung dafür. Mhm. Ansonsten habe ich ein Faible für alte Fahrzeuge und besitze zum Beispiel heute immer noch das Auto, das ich mit 18 als erstes gekauft habe, das man halt auch nie abgegeben hat, vermutlich, weil man mit dem Preis nie einverstanden war, den man bekommen hätte, dann hat man es halt behalten. Mhm. Und so haben sich im Laufe der Jahre Motorräder, auch besagte Maikos sind noch mehr im Bestand, und auch vierrädrige Fahrzeuge angesammelt. Und irgendwann war die Idee, naja, wenn man schon zahlreiche Fahrzeuge rumstehen hat, das hat ja auch mit Kosten zu tun, kann man nicht irgendwie ein Geschäftsmodell entwickeln, um diese Fahrzeuge zu nutzen für zum Beispiel touristische Aktivitäten. Ich bin von der Ausbildung her selbstständiger Betriebswirt, habe das dann mehrfach hin und her gerechnet und kam irgendwie immer zum Ergebnis, naja, für historische Autos ist der Aufwand insgesamt, die zu versichern, auch mit entsprechenden Ersatzteilen betriebsbereit zu sein, wahrscheinlich nicht die richtige Basis, das wirtschaftlich zu machen. Und irgendwann hat mir ein Bekannter, die Idee ist eigentlich gar nicht von mir, gesagt, dass irgendwo im Sauerland jemand auch Mofas restauriert und dann anschließend mit diesen perfekt restaurierten Mofas auf Tour geht. Mhm. Und das war dann so eine Überlegung, naja, macht man nicht irgendwas dann mit Mofas, hat sich dann wieder erinnert an die Zweitaktzeit, und ich habe mir dann vor mittlerweile 5 Jahren tatsächlich ein Hercules M5 gekauft, mehr so aus Spaß und um einfach mal wieder dieses Feeling zu haben, und bereits bei der ersten Fahrt ist dieser Virus, der eigentlich ja dann offensichtlich noch in mir steckte, wieder aktiv geworden, ja. Und man hat so diesen schrulligen Schaum des Mofas einfach wieder erfahren und fühlte sich eigentlich schlagartig wieder wie 15.
Das ist so ein bisschen, also auch das Gefühl, ja, eben wieder jung sein zu wollen, ein bisschen in die Jugendzeit irgendwo sich mental zu versetzen, was da eben wieder hochkommt, so ein bisschen. Also,
es kommen einfach Erinnerungen hoch. Genau. Also ich habe mich dann erinnert als 15-Jähriger, wie unglaublich das war, ohne Muskelkraft sich fortzubewegen, sondern quasi auf der Straße einzukuppeln, die Kupplung langsam kommen zu lassen, und es fährt mit Motorkraft los, was ja ein Privileg eigentlich der Erwachsenenwelt war, und in dem Moment war man kein Kind mehr, sondern erwachsen. Und das bestätigen eigentlich heute auch unsere Fahrerinnen und Fahrer, dass sie sich an derartige Ereignisse eigentlich auch erinnern, als wie wenn es gestern gewesen wäre.
Das heißt, Sie haben dann über diesen, ja, dieses Erlebnis dann irgendwann beschlossen, Mensch, da könnte man im Prinzip auch ein Geschäft oder eben einen Betrieb draus machen, dass Sie dann gesagt haben, mit den Fahrzeugen, die Sie dann schon hatten, beziehungsweise wahrscheinlich dann noch zusätzlich erworben haben, da machen wir dann eben jetzt einfach einen Betrieb auf und bieten dann Touren an, die man dann mit eben dann gemieteten Fahrzeugen oder sprich eben Motorrollern oder Moto und Moto, also was man Mofas und Mokicks dann eben durchführen kann. Das war dann einfach so ein Geschäft. CD, die Sie dann hatten.
Ja, also ursprünglich, wie gesagt, mit den Oldtimer-Fahrzeugen, die ich habe, was aus besagten Gründen so nicht funktioniert hat und eben durch den Bekannten die Idee mit dem Mofa. Dann gab es aber noch ein zweites Ereignis, das mindestens genauso wichtig war. Als selbstständiger Betriebswirt organisiere ich auch seit, also mehrere Themen, die ich mache, seit ungefähr 20 Jahren Bildungsreisen für auch betriebswirtschaftlich orientierte Menschen. Wir haben, glaube ich, vor 6 Jahren oder 7 Jahren habe ich eine Reise organisiert ins damalige Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das zu der Zeit neu war und auch entsprechend kommuniziert war. Und wir wollten uns mal damit auseinandersetzen, um was geht es da eigentlich. Haben dann das Biosphärenzentrum in Auingen bei Münzingen besucht, uns mit den Initiatoren unterhalten, was die Zielsetzung ist, was man als Besucher davon hat, haben im Biosphärengebiet dann auch entsprechende Betriebe, Sehenswürdigkeiten besichtigt und waren so insgesamt 4 Tage unterwegs. Das waren Leute aus Stuttgart, aber aus München, aus auch Norddeutschland. Und ich bin eigentlich in Pfullingen aufgewachsen, kenne aber natürlich die Schwäbische Alb und habe mich also ständig gewundert, dass fremde Leute, also die Schwäbische Alb nicht kannten, ungefähr jede Stunde ausgestoßen haben, wie toll es hier wäre und die Landschaft und wie auch die Leute wäre, was mich etwas irritiert hat, weil ich das ja diesen Blickwinkel nicht hatte. Und tatsächlich, als die Reise dann beendet war, bin ich abends auch nochmal mit dem Motorrad über die Alb gefahren und habe dann eigentlich erst aus diesem Blickwinkel realisiert, wie toll eigentlich die Region ist, also mir aufgezeigt war sie durch Fremde, Ortsfremde. Und irgendwann später war dann die Idee, das eine mit dem anderen doch zu verknüpfen. Das heißt, diesen Anspruch, diesen kulturellen Anspruch, den wir auch haben, den Leuten die Region intensiv näher zu bringen, eben zu verknüpfen mit dem Mofas. Das heißt, diese Erkundungen, die wir machen mit Land und Leuten, quasi mit dem Mofa als zeitgenössisches Vehikel.
Also eine Idee im Prinzip aus 2 Komponenten, ja, die sich dann sehr gut zusammengefügt hat. Ich vermute mal, dass Sie da ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass es das nicht in Varianten 2 von jemand anderem auch gibt, dass das wirklich ein, sagen wir, Patent oder eine Idee war, die Sie so haben und wo es nichts Vergleichbares gibt, oder?
Also meines Wissens, wie gesagt, gibt es im Sauerland diesen Anbieter, dessen Gedanke ich aufgegriffen habe. Tatsächlich, und noch einen zweiten Anbieter in Osnabrück, und sonst gibt es meines Wissens niemanden, der mit Mofas unterwegs ist, und die beiden haben aber auch nicht diesen Anspruch, eben durch diese Stops Begegnungen zu ermöglichen mit Menschen in ihren Betrieben, in ihren Manufakturen. Was bei uns mindestens genauso wichtig ist wie das Thema Mofa.
Ja, das heißt, Sie haben gegründet den Betrieb dann. In welchem Jahr war das dann? Also
ja, aber dazu gibt es eine ganz witzige Geschichte. Die Idee hatte ich schon länger, und ein Freund von mir ist Wirtschaftsförderer in Reutlingen und meinte, es gäbe doch einen Wettbewerb beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Elevator Pitch, und ich möge mich doch mit der Idee daran beteiligen. Und dann habe ich der Bitte, habe ich eben spontan Ja gesagt. Wir haben dann eine entsprechende Präsentation ausgearbeitet. Veranstaltet ist das Bundeswirtschaftsministerium Baden-Württemberg, und es geht eben um Unternehmenskonzepte für neu gegründete Unternehmen, für Startups. Dabei haben wir den 3. Platz belegt, und das war dann natürlich der Punkt. Auch das Publikum war begeistert von unserer Idee und auch von der Umsetzung, wie wir es vorhaben. Und das ist dann einfach der Moment, ich bin jetzt Mitte 50, da überlegt man sich dann genau, was man in dem Leben noch macht. Und dann war einfach der Druck so groß, die Idee dann tatsächlich auch umsetzen zu müssen, dass wir es dann gemacht haben. Ich habe dann eine Firma gegründet, eben die Rad der Zeit GmbH, mit allen Konsequenzen, habe mir entsprechend eine nach Standorten geschaut. Schlussendlich musste ich dann eine Immobilie erwerben am gewünschten Standort, weil alternative Möglichkeiten auch nicht wirklich verlockend waren. Schlussendlich hat das Ganze dann gedauert bis April 2017, und im Prinzip seit 1. Mai sind wir mit dem Angebot dann tatsächlich am Start.
Sie sagen wir, das heißt, die haben noch Mitstreiter, noch mit im Betrieb dann tätige Menschen, die wahrscheinlich auch, schätze ich mal, Motore damit servitieren und alle betriebsbereit machen. Oder wie groß ist der Betrieb dann? Ja, wie
viele Mitarbeiter haben Sie? Fachpersonal, also vom Kfz-Meister angefangen, der natürlich die Verantwortung da trägt für die Restaurationen. Also das darf man sich so vorstellen, wir kaufen nicht, ich in dem Fall, kaufe die Mofas auf, bezahle die auch, aber wir setzen die dann nicht am nächsten Tag ein, sondern bauen die auseinander. Mhm. Das heißt, alles, was sicherheitsrelevant ist, wird pauschal erneuert. Reifen, Kettensätze, alles, was mit Benzin zu tun hat, die ganzen Züge, Bremsen, Bremsbacken. Also wir stecken pro Fahrzeug, wenn man den Arbeitslohn mitberechnet, irgendwas zwischen 500 und 700 Euro nochmal in die entsprechenden Fahrzeuge rein. Und das machen, wie gesagt, Mechaniker auf 450 Euro Basis, teilweise pensioniert, teilweise im Nebenerwerb. Und deswegen wir. Also die Firma selber ist meine Firma, aber ich kann natürlich das vielfältige Spektrum nur zum Teil abdecken.
Das heißt, diejenigen, die Systeme oder die Fahrzeuge warten, sind aus der eigenen Jugend wahrscheinlich dann, wie Sie auch schon so andeuten, damit vertraut. Wahrscheinlich wird man heute kaum mehr jüngere Leute finden oder ich weiß nicht, die überhaupt noch die Technik beherrschen, kennen und warten könnten. Oder ist das wirklich ein Thema, was jetzt wirklich so out ist, dass man es auch vielleicht in der heutigen Ausbildung zu einem Auto- oder Motorradmechaniker gar nicht mehr erlernt? Oder? Also sprich, das sehr, sehr spezifisch oder sind das Dinge, wo man sagt, ach ja, alles ganz einfach von der Technik und überschaubar, alles noch grob und nicht irgendwie fein, noch keine große Elektronik, die schwierig irgendwo zu warten ist oder?
Ja, schon. Also die Technik ist einerseits sehr einfach, andererseits durchaus kapriziös, wenn man Magnetzündungen denkt oder Vergaser. Da gibt es sicher Leute, die heute mit Vergasern eher weniger sich auskennen. Aber sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist dann auch wieder machbar, weil die Technik an sich einfach ist.
Gibt es noch Dokumaterial, wahrscheinlich Buch, irgendeine Beschreibung, auch Technik, dieses so und so oder so und so Roller, vermutlich oder Moke gibt es?
Ja, und wir machen es ja so. Wir konzentrieren uns aus verschiedenen Gründen hauptsächlich auf Fichtel- und Sachs-Antriebe, die in mehreren Fahrzeugen verbaut wurden, um einfach hier auch einen Standard zu haben, auch was die Ersatzteilbeschaffung und Bevorratung angeht. Und zum anderen fahren wir noch die Puch X40 und ansonsten versuchen wir die Teilevielfalt auch aus diesen Gründen zu begrenzen.
Ja, das heißt, die haben irgendwo noch eine Quelle für Ersatzteile, wenn jetzt also irgendwo bei so einem Fahrzeug irgendwas defekt geht und sie haben Bedarf jetzt irgendwo, was weiß ich, ein Pedal oder ein Sitz oder weiß der Kuckuck, irgendwo komplett neu zu beziehen. Gibt es dann schon noch irgendwo Händler oder Leute, die auch sowas dann anbieten, dass man über online in irgendwelche Marketplace irgendwo dann nachfragen kann oder nachgucken kann, gibt es jetzt für dieses spezielle Fahrzeug noch irgendwo Ersatzteil?
Ja, also es gibt auch Enthusiasten, ich hätte gesagt so 5-6 Bezugsquellen haben wir für die Fichtel und Sachs und Herkules und 4 oder 5 für die Puchfahrzeuge und das sind immer dieselben Verdächtigen und bisher mussten wir noch kein Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen, weil wir irgendein Ersatzteil nicht bekommen hätten. Wobei es manchmal auch etwas dauert, ist schon richtig.
Außer, dass man jetzt bei Ihnen mit sowas fährt, wissen Sie auch noch Leute, Privatiers, die dann selber noch solche Fahrzeuge haben oder sind die wirklich komplett out? Also wenn man heute auf die Straße guckt, ich glaube, man sieht, mir zumindest wäre noch keiner aufgefallen, dass da noch einer mit 21 oder 30 oder 40 Jahre alten solchen Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Gibt es noch privat Leute, die da auch mit fahren oder haben wirklich die Leute alle ihre Geräte dann heute eigentlich abgestoßen oder verschenkt, verkauft oder verschrottet?
Doch, das gibt's schon noch. Also vor 14 Tagen ungefähr habe ich die Nummer 44 erworben aus erster Hand von einem Menschen, der 1976 als damals 15-Jähriger dieses Mofa gefahren hat, 3 oder 4 Jahre und mit der Originalrechnung allem drum und dran. Und da ist halt das typische Schicksal, es hat sich niemand interessiert an der Familie, hergeben wollten wir es auch nicht. Irgendwann kommt offensichtlich der Punkt und dann haben wir ein bisschen Glück gehabt, das Mofa auch zu kriegen. Wobei wir von den etwas über 40, würde ich sagen, so bei der Hälfte ist es schon irgendwo diese Geschichte. Und dann gibt es natürlich Fahrzeuge, die mehr als einen Besitzer gesehen haben, die auch dann teilweise in erbärmlichem Zustand zu uns kommen. Das sind dann diese viel zitierten Scheunenfunde, wo halt der Restaurationsaufwand ein etwas höherer ist.
Schön. Also ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Idee, was Sie anbieten, was Sie machen. Nichtsdestotrotz wäre mal nach mittlerweile schon 24 Minuten, haben wir gesprochen, Musik angesagt. Und ich habe was mitgebracht, und zwar ein Ulmer Interpret, Janusz Moldau. Der war sogar vor absehbar oder überschaubarer Zeit hier auch in der Plattform. Ich glaube, bei Frank Rieddorf. Und der hat eine neue CD rausgebracht. Und dann haben wir den Titel aus derselbigen Embrace Me. Also Musik mehr oder weniger aus Ulm von Janusz Moldau.
Ihr hört die Plattform Radio Free FM. Es geht heute um Rad der Zeit, das ich 2017 gegründet habe und das seit 2019 ab Auingen Rundfahrten auf historischen Mofas anbietet.
Namen noch dazu sagen?
Mein Name ist Veit.
So, es ist perfekt. So, dann wissen die Hörer nochmal, um was es heute geht, wer ein bisschen später eingeschaltet hat. Ja, wir haben schon gerade gesprochen über Mofas, Mokeks, Mopeds. Roller sind bei Ihnen eher nicht im Einsatz, oder? So die klassischen Roller, die vorne noch irgendwo mit ihren bisschen so Flügelchen, so
ein bisschen Windows. So, 44 Mofas.
Mofas, genau. Also haben wir es nochmal genau präzisiert. Übrigens habe ich ja auch vor mir so ein kleines Bild, ja, mit diversen Fahrzeugen. Da nehme ich mal an, es gibt auch eine schöne Website, wo vielleicht eine Webseite, wo dann die Hörer, die vielleicht mal nebenbei noch ein bisschen gucken wollen, reinklicken können. Möchten Sie die URL, die Webseite mal kurz nennen, wo man Näheres zu Ihren Touren und Fahrzeugen und generell zu dem Thema nachlesen kann?
Ja, also wir sind Rad der Zeit, drehen das Rad der Zeit zurück und in der Zukunft, möglicherweise auch in die Zukunft. Und unsere Webseite ist Rad der Zeit, allerdings dann .eu.
Rad-dr-zeit.de. Das ist auf jeden Fall die URL. Das heißt,
EU, jetzt, nicht EU. EU,
pardon. Ja, natürlich. Da steht aber DE. Auf dem steht hier, auf dem Flyer steht sogar DE. Ja? Also, wie auch immer, müssen wir gucken. Eins von den Zweien wird schon funktionieren und dann auf jeden Fall kann man sie da auch finden und kann gegebenenfalls schauen. Ja, jetzt, wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt, Mensch, das ist mal was, das ist mal eine schöne Herbst- oder Sommerausfahrt. Ja, genau, wahrscheinlich wird mehr gefahren im Frühjahr oder auch im Herbst und im Winter wahrscheinlich dann eher nicht. Oder wann ist so die geeignete Zeit? Also wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte ja mal so eine Tour machen, man möchte im Prinzip ein Mokik oder Mofa dann bei Ihnen anmieten. Ist das irgendwie auf die Jahreszeit irgendwie ein bisschen prädestiniert oder eingeschränkt, dass Sie sagen, im tiefsten Winter ab 10 cm Schnee, never ever, geht nicht? Oder?
Also das regelt der Markt. Wir bieten die Rundfahrten standardmäßig an jedem Wochenende an, sprich an jedem Freitagnachmittag eine, an Samstag ganztägig, am Sonntag ganztägig. Wenn sich genügend Interessenten finden, also 6 Leute und mehr, findet die Rundfahrt statt mit einer relativ kurzen Vorwarnzeit. Es ist tatsächlich allerdings so, dass seit Ende Oktober sich das Interesse, wie vermutet, in engen Grenzen hält und wir davon ausgehen, dass es dann ab März, April wieder startet.
Wie ist das? Die Leute, die jetzt Interesse haben, wie kurzfristig oder wie langfristig können und müssen die sich bei Ihnen anmelden, dass es da auch, dass die Geräte, die Fahrzeuge vorbereitet sind, bereitstehen. Ist es eine Sache von Tagen oder von Wochen oder Monaten oder wie relativ kurzfristig ist dann sowas möglich?
Also das läuft zentral über unsere Webseite, entweder über ein Kontaktformular oder über die hinterlegte Telefonnummer. Und man bucht sich dann für eine Tour ein, die wir anbieten. Also wir haben 3 verschiedene Formate. Die Rundfahrt, die ungefähr 50 Kilometer Fahrstrecke beinhaltet, die an einem Nachmittag bis zum frühen Abend dauert, also so ungefähr 4 bis eher 5 Stunden Fahrzeit. Wir haben die große Rundfahrt, die Ganztagesrundfahrt von etwa 10 Uhr bis ebenfalls 17, 18 Uhr mit einer Fahrstrecke von ca. 70 Kilometer und die große Panorama-Rundfahrt, die dann nochmal 20 Kilometer mehr geht. Und alle Rundfahrten beinhalten die vorher angesprochene kulturellen Begegnungen. Das heißt, alle Rundfahrten stoppen mindestens einmal, die Ganztagesrundfahrten 2 oder 3 Mal in Manufakturen, in landwirtschaftlichen Betrieben, in Museen, auch in größeren Betrieben, weil wir im Rahmen dieser Stops diese Begegnungen mit Menschen ermöglichen möchten, die auf der Schwäbischen Alb wohnhaft sind und dort ihr Ding machen. Und wir haben also mittlerweile 118 Ziele, die wir ausgeschaut haben.
118, wow, 118. Das ist, wow,
Ja, also das sind überwiegend Betriebe, Manufakturen, ja. Auch Museen, auch natürlich gastronomische Betriebe. Wir haben bei jeder Rundfahrt eine bewirtete Pause in einem gastronomischen Betrieb, den man als Ortsfremder auch nicht unbedingt kennt oder
exklusiv Zugang sozusagen, oder? Exklusiv, den man sonst gar nicht kennen würde oder nicht besichtigen kann?
Ja, das ist ja auch allmählich das Thema, dass auch diese Dorfwirtschaft auf der Schwäbischen Alb allmählich ausstirbt. Ja. In vielen Ortsmitten sieht man tatsächlich das Orts, das Gasthaus verlassen oder anderweitig genutzt. Und auch da versuchen wir, diese Betriebe ein Stück weit zu unterstützen, indem wir die dann dadurch auch tatsächlich bekannt machen. Mhm. Und dann sind natürlich bei den 118 Zielen auch noch 20, hätte ich gesagt, landschaftliche Highlights, die man als Ortsfremder auch nicht unbedingt kennt oder ansteuert. Also zum Beispiel im Biosphärengebiet selbst gibt es eine Reihe von Aussichtstürmen, die man auch nicht ohne weiteres betreten kann, für die wir den Zugang haben, wo man dann im ehemaligen Truppenübungsplatz am Rand sich da einen Überblick verschaffen kann.
Ja, wie ist das jetzt, wenn im Sommer zum Beispiel sich sehr viele Gruppen gleichzeitig anmelden wollen, für einen, was weiß ich, sagen wir mal für den 1. Mai? Natürlich, Sie können da nur quasi das freigeben oder verleihen, was gerade an Gerät dann eben greifbar ist. Das heißt, dann hat man im Zweifelsfall halt Pech. Das heißt, das bucht sich jemand ein oder meldet an und kriegt dann halt im Zweifelsfall gesagt, nee, ich habe keine 10 Mokiks oder Mofas mehr stehen, ich kann nur 5 anbieten, ihr könnt nur als 5er Gruppe fahren. So zum Beispiel dann, oder?
Ja, also bei uns ist so, wir können im Prinzip 2 Gruppen parallel bedienen. Gruppe heißt, wie gesagt, ab 6 Personen macht es für uns Sinn, mehr wie 12 sollten es auch nicht sein. Das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, als ich unlängst mit 14 Südafrikanern unterwegs war. Und das hat alles wunderbar funktioniert eigentlich, aber es waren einfach 2 oder 3 zu viel, weil eine Gruppe von 14 Leuten, wenn die losfahren, wenn die ankommen, das ist einfach zu groß. Deswegen so 8 bis 10, 11, 12 Leute, und dort können wir tatsächlich 2 Gruppen bedienen. Was dann auch gut ist, wenn zum Beispiel Betriebsausflüge, haben wir auch schon einige gehabt mit einer Belegschaft mit zum Beispiel 20 Leuten, wo man dann quasi parallel die Gruppen betreut. Und aus dem Grund bietet sich dann wieder eine frühzeitige Buchung an. Damit ist der Termin dann auch gesichert.
Ja, wie ist jetzt das, wenn jetzt auch Generation, was weiß ich, 90er Jahre oder noch 2000er Jahre kommen, so ein Ding noch nie gesehen hat, aber auch mal mitfahren will mit den Eltern, die eben das zum Beispiel noch aus ihrer eigenen Zeit kennen und eben genau dieses historische, ja, wieder irgendwo erwecken möchten, wenn jetzt also so jemand, so ein Junior mitkommt und der ist noch nie drauf gesessen, kriegt dann erstmal Einführung oder darf Probe fahren. Ich meine, ich stelle mir das schwierig vor, wenn jetzt noch jemand überhaupt genau die Frage, gibt es Mindestalter, dass man wahrscheinlich auch 15, 16 dann sein muss, oder?
Ja, also das Mindestalter ist aktuell 15, das wird vermutlich im nächsten Jahr bei 14 sein, bloß braucht man in dem Zusammenhang dann diese Mofa-Prüfbescheinigung. Ansonsten ist jedweder Führerschein, ob Traktorführerschein oder LKW-Führerschein, berechtigt zum Fahren eines Mofas.
Nur der Radführerschein reicht nicht, wenn jetzt Kinder kommen. Noch keinen, weil im 14 hat man noch keinen, meistens noch keinen klassischen Fahrzeug.
Also zu meiner Zeit
frei. Ja, okay. Aha. Genau, weil die meisten machen mit 17 ihren Führerschein und vorher, ja, vielleicht fahren sie irgendwas. Ja. Aber das muss man auf jeden Fall haben. Und sonst, wie gesagt, wenn jetzt jemand noch kein so Fahrzeug jemals gefahren hat, der kriegt dann irgendwie kurz ein bisschen erklärt und eingewiesen. Das heißt, der muss dann schon auch erst ein bisschen sich mit der Hardware sozusagen dann vertraut machen, bevor er auf Tour fährt. Ne?
Ja, wir hatten verschiedentlich das Thema, ja, kann ich das überhaupt bedienen? Und dann machen wir das genau so, dass es eine intensive Einweisung gibt. Und wir haben eine relativ verkehrsberuhigte Zone in der Nähe unseres Firmenstandorts. Und dort fahren die Leute dann 5 bis 10 Minuten. Und es ist schon so, dass das am Anfang etwas wackelig und kippelig ist dann bei den Ungeübten. Das gibt sich aber relativ schnell. Wir haben aus dem Grund auch unterschiedliche Mofas, die unterschiedlich zu bedienen sind. Also in solchen Fällen sehr beliebt unsere Puch X40, die insgesamt vom Aufbau her zum einen Automatik und von der Rahmenhöhe relativ niedrig ist und so sehr viel Sicherheit vermittelt.
Das heißt auch gut Deutsch, man kriegt die Füße auch schnell auf den Boden runter. Das heißt, man hat schnell, wenn man irgendwo vielleicht ein bisschen schwanken kommt, auch einen sicheren Stand, weil das Ding nur 25 Kilometer fährt oder man bremst natürlich sowieso schneller steht und einfach, weil man die Füße auf den Boden runter bekommt.
Genau, und das ist das Thema, Füße auf den Boden. Also wir haben jetzt in diesem Jahr 2 ja, Stürze schon übertrieben gehabt. Eine Dame hat vergessen, vor lauter Begeisterung im Stand den Fuß auszufahren, ist im Stehen umgekippt. Und ein zweiter ist am Ende von der Rundfahrt, nachdem er allzu euphorisch war, auf den Grünstreifen geraten und dann in eine Wiese gerutscht. Also in beiden Fällen erstmals Wichtige, die Fahrzeuge hatten keine Schäden und das Zweitwichtigste auch, den Personen ist überhaupt nichts passiert von der Schramme mal
abgesehen. Was ich noch fragen muss, wenn man jetzt zu Ihnen kommt, wahrscheinlich Helmpflicht gilt ja immer noch und gilt für Fahrräder und Motorräder. Fahrräder haben noch keine Pflicht, aber Empfehlung, alles was Motor oder mit Motor fährt, hat glaube ich Helmpflicht. Ja. Das heißt, die Leute müssen dann Helme mitbringen und haben oder kann man bei Ihnen leihen?
Also wir bieten ein Komplettangebot. Sie bekommen von uns das MOFA, das wie gesagt überprüft wird. Es wird auch jährlich zu Saisonbeginn von Experten. Wir arbeiten gerade mit einer einschlägig bekannten Prüforganisation daran, auf freiwilliger Basis diese Fahrzeuge zu Saisonbeginn auf Verkehrssicherheit prüfen zu lassen. Das müssen die nicht, also diese Hauptuntersuchung in dem Sinne, den man kennt vom Auto oder Motorrad, gibt es nicht. Da bereiten wir gerade einen Prozess vor. Das bekommen Sie von uns. Sie bekommen selbstverständlich einen neuwertigen Helm oder tatsächlich neuen Helm aktuell. Und die ganze Strecke dazu, die von mir angesprochenen Stopps, also die Eintrittsgebühren, wir bezahlen unsere Gastgeber selbstverständlich auch, wenn wir dort eine halbe Stunde oder eine Stunde eine Besichtigung machen. Und auch die besagte bewirtete Pause, oder manchmal sind es auch zwei, sind enthalten. Sie müssen bei uns nur Gas geben und in seltenen Fällen bremsen.
Ja, und sonst muss man irgendwie noch was wissen, mitbringen, irgendwie was weiß ich, Lederkombi wahrscheinlich nicht, ganz einfach taugliche Kleidung oder irgendwie sowas, was man noch irgendwie ja einfach den Leuten sagen muss, denkt dran, dass er das und das mitbringt, einpackt oder Straßenkarte oder weiß der Kuckuck, irgendwie
also
noch was.
Wir empfehlen die übliche Schutzbekleidung, also Handschuhe, wäre aus unserer Sicht empfehlenswert, das ignorieren die meisten. Dann im Sommer insbesondere möglichst lange Hosen und weniger kurze Hosen oder Röcke oder was auch immer, falls doch irgendwie ein Kontakt sein sollte. Auch zu denken ist an einen Auspuff, der ja heiß ist. Und ich empfehle immer Schuhe, die über den Knöchel ragen, weil Knöchelverletzungen relativ unangenehm sind.
Gut, ich denke, die Zeit fliegt dahin. Wir spielen auf jeden Fall nochmal einen kurzen Musiktitel. Ich habe extra einen kurzen rausgesucht und sind in 2,5, 3 Minuten wieder da. Secondhand News, wer es jetzt gerade interpretiert, das weiß ich gerade auch nicht. Werden wir gleich hören. Hier ist auf jeden Fall nochmal Musik in der Plattform. Radio Free FM, die Plattform. Ja, ich glaube, die Musik hat ganz gut zur Zeit, über die wir sprechen, oder eigentlich wir sprechen über Mopics, über Mofas. 60er, 70er Jahre, kannten Sie die Musik? Die waren nicht aus den 70er Jahren. Fleetwood Mac, eine Band, die also auch in den 60ern, 70ern sehr groß war und heute noch existieren. Das war auf jeden Fall Fleetwood Mac. Ja, jetzt haben wir also schon hier ein klein bisschen mehr dazugelernt. So eine Pause kam mir gerade der Gedanke, also Sie sitzen ja in Münzingen oder in Auing, haben Sie mir schon im Vorgespräch gesagt. Gibt es auch eine Tour, die bis nach Ulm kommt oder wie weit ist so quasi Ihr Aktionsradius? Wie weit also ist auch gerade Biosphärengebiet, dass Sie so auch eben auf der Karte quasi, wo es irgendwie Sehenswürdigkeiten gibt und auf der Karte irgendwo haben, kommt man auch nach Ulm mit Ihrer Tour oder wird Ulm?
Also da wir Tagestouren anbieten, noch zumindest ist tatsächlich die Idee, auch eine Zweitagesrundfahrt anzubieten. Aktuell sind es Tagesrundfahrten, auch im kommenden Jahr. Unser Aktionsradius definiert sich dann aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und wir sind so heute unterwegs ungefähr 25 bis 30, maximal 30 Kilometer Luftlinie um Auingen herum, allerdings in jede Himmelsrichtung und verlassen mitunter auch die Alp. Also Zwiefalten ist zum Beispiel ein Ziel oder auch Honau.
Und es ist immer eine kompetente Begleitung dabei oder die muss man dazu buchen? Also wenn man jetzt einen Kulturführer oder jemanden haben möchte, der dann eben genau die einzelnen Orte, die einzelnen Sehenswürdigkeiten kennt und dann quasi auch diesen kulturellen Anteil beisteuert, ist optional oder muss man immer und bekommt man immer dazu? Oder wenn jemand sagt, mir geht es nur um die Fahrzeuge, ich will nur fahren, mich interessiert die Kultur und mit Land weniger, ich will halt fahren. Wie ist das dann?
Also wir sind kein Mofa-Verleih und entsprechende Anfragen müssen wir auch abschlägig Bescheid geben. Wir, also wie vorher schon gesagt, wir fahren nicht nur, sondern wir fahren mit kulturellem Anspruch. Das heißt, es gibt immer eine Rundfahrt, die mindestens einen Stopp hat in der Regel die Ganztagesrundfahrt zwei, überwiegend drei Stopps, weil es uns darum geht, einfach zu zeigen, die Mofas sind noch dieselben wie in den 70er und 80er Jahren, aber die Schwäbische Alb ist eigentlich eine völlig andere, weil es in jeder Ortschaft, die wir durchfahren, mehrere Leute gibt, die nicht mehr nur dort wohnen, sondern ihr eigenes Ding machen und versuchen, an ihrem Wohnort letztendlich auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Mhm. Ja, wollen wir mal so ganz kurz vielleicht einen exemplarischen, so eine Tour, einfach, dass man sich vorstellen kann, wann fährt man morgens los, wann ist dann vielleicht der erste Break, was kann man zum Beispiel dann angucken, vielleicht von einer Tour und wann macht man Mittagspause und wie lange, ja, ist dann das und wann geht es wie weiter, einfach, dass die Leute vielleicht noch ein bisschen
eine Idee hätten. Ja, also die große Rundfahrt West zum Beispiel, einer meiner Favorites, startet, Leute kommen gegen 9 Uhr, die Sachen Einweisungen üben, Mietverträge, diese Dinge. Dann geht es um 10 Uhr in aller Regel los und man fährt dann je nachdem eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis der erste Stopp kommt. Bei der Rundfahrt West sind auch mehrere Stopps wiederum möglich, ist zum Beispiel ein Stopp. Die Hofkäserei des Herrn Rauscher in Oedenwaldstätten. Der Herr Rauscher ist an sich ein landwirtschaftlicher Milchbetrieb ursprünglich gewesen, hat festgestellt, er kann eigentlich von der Milch, vom Milchpreiserlös, den er bekommt, das nicht mehr wirtschaftlich bestreiten. Hat dann in der Schweiz gelernt, wie man Käse produziert und ist dadurch in die nächste Wertschöpfungsstufe gegangen, um quasi aus seiner Milch das höherwertige Produkt Käse letztendlich auch entsprechend vermarkten zu können. Das ernährt heute zwei Familien komplett und er sagt selber, ohne die Käserei gäbe es den Betrieb wahrscheinlich nicht. Die Familie Rauscher ist insofern interessant, als dass die dann auch noch einen Schritt weiter gegangen sind. Möglicherweise haben Sie mal was gehört von der Rückkehr der Alpbüffel.
Das heißt,
genau, auch die Familie Rauscher ist da beteiligt. Die haben auch mehrere Wasserbüffel. Und aus der Büffelmilch wird dann dieser auf dem Markenrecht gestützte Alpzarella-Käse, also die schwäbische Variante des Mozzarella-Käse, erzeugt. Oh ja. Und das ist eben so ein Beispiel für einen Stopp, wo man eben auch erkennt, was Menschen tun, um auf ihrer geliebten Alp auch Wertschöpfung betreiben zu können, was an kreativer, was an unternehmerischer Leistung auch dahinter steckt. Und es ist dann tatsächlich immer so, dass nach unseren Stopps unsere Fahrerinnen und Fahrer durchaus beeindruckt, wieder die 25 km/h nutzen, um quasi das eben Erlebte nochmal zu reflektieren. Also wir fahren, wie gesagt, mit kulturellem Anspruch.
Also eine ganz klare Betonung auf den kulturellen Faktor und die Leute, die dann die Tour gemacht haben, haben auf jeden Fall nachher ein bisschen was mehr von der Alp dazugelernt. Und da haben Sie auch gesagt, da gibt es Orte und Stellen oder auch Leute, ich glaube, das ist auch gerade, was Sie beschrieben haben, sehr interessant, zu denen man wahrscheinlich sonst gar keinen Zugang hätte, weil man es entweder nicht weiß, dass sie was ganz Besonderes anbieten oder ja, einfach es sich vielleicht auch nicht lohnt, wenn dann bloß ein, zwei Leute vor der Tür stünden, sondern wenn so eine Gruppe kommt, dann hat man eben ein ganz spezielles Programmangebot, also ganz speziell irgendwo etwas, was man so eben sonst nicht vielleicht sehen würde und wissen würde.
Das ist die Erfahrung, die ich hatte eingangs gesagt, als selbstständiger Betriebswirt. Ich habe unter anderem Bildungsreisen bis nach China und Moskau schon organisiert und wenn ich die vergleiche, eben auch Begegnungen mit Menschen in ihren Betrieben, hinterlässt das einen anderen Eindruck. Und wenn ich das vergleiche mit typischen Badeurlauben, die wir auch schon verbracht haben, weiß ich eigentlich von der Region, wenn ich ehrlich sein darf, relativ wenig, weil man einfach konsumiert und schaut, aber nicht intensiv die Region kennenlernt. Und das ist der Anspruch von Rad der Zeit, eben mit dem Gefühl der eigenen Jugend.
Vielleicht ein Punkt, wenn jetzt so der ein oder andere denkt, Mofas und die blasen Haufen Dreck in die Luft, die alten Fahrzeuge. Ich glaube, dem ist bei den Fahrzeugen mit der geringen Geschwindigkeit nicht ganz so, oder? Was würden Sie jetzt denen, die dann vielleicht sagen, Elektro voraus und eben keine Fahrzeuge, die irgendwie noch quasi Verbrennungsmotoren haben. Falls da so irgendwie Leute dann Sie drauf ansprechen, was sagen Sie denen?
Ja, also tatsächlich wir kämpfen schon gegen eine Reihe von Vorurteilen. Ich will es mal komprimiert darstellen. Mofas stinken und sind laut. Beides ist nicht ganz unberechtigt. weil früher natürlich die Jugend schon Auspuffanlagen manipulierte in der Hoffnung, dass dadurch die Höchstgeschwindigkeit erhöht werden kann, was in der Regel so nicht funktioniert hat. Wir bauen unsere Mofas tatsächlich in den gesetzeskonformen Zustand zurück, insbesondere natürlich auch was die Geräuschentwicklung angeht. Und wenn man dann mal schaut im Fahrzeugschein, die Mofas sind in der Regel mit 65 dBA Fahrgeräusch. Vergleichen Sie mal den Wert in Ihrem Fahrzeugschein von irgendeinem herkömmlichen modernen PKW, die sind tendenziell drüber und wir kriegen tatsächlich oft die Rückmeldung, laut seid ihr ja nun wirklich nicht. Mhm. Wobei es ein oder andere Mofa schon laut war, als wir es erworben haben oder nicht erworben haben.
Aber ich denke auch, vor allem in der Zeit, wo die Jugendlichen solche Fahrzeuge hatten, dann ging es darum, ja, sich zu zeigen, möglichst laut das Ding vielleicht zu tunen natürlich oder irgendwas, und da war eben der Faktor, naja. Und
parallel dazu hat man sich ja auch an der Abgaswolke erfreut. Also ich habe immer das gute Bell Ray Racing Öl, um Rennsportatmosphäre zu generieren, hineingeschüttet. Auch hier beschreiben wir den genau gegenteiligen Weg. Wir betanken unsere Mofas mit dem sündhaft teuren Ökomix-Kraftstoff, der entwickelt wurde für den Einsatz von Kettensägen in Naturschutzgebieten, dafür auch zugelassen ist. Und in der Tat, unsere Mofas stinken nicht und sie qualmen auch nicht, was auch schon den ein oder anderen Betrachter zur Frage gebracht hat, ob wir denn mit Viertaktmotoren unterwegs sind. Nein, wir sind mit Zweitaktern unterwegs und versuchen, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Übrigens an der Stelle auch nochmal angemerkt, wir verbrauchen pro Fahrzeug auf diesen Rundfahrten irgendwo zwischen 1,5 und 2 Liter von diesem Sonderkraftstoff.
Also wahrscheinlich deutlich weniger, als wenn einer mit seinem dicken SUV irgendwo die Alpe reist und da mal mit der Familienkutsche dann einfach zum
der
Fahren.
Der Schluss liegt nahe.
Ja. Sie haben gesagt, zu dem Thema, Sie möchten gerne noch zum Thema eines philosophischen Ansatzes da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben ungefähr 7 Minuten noch. Dann kommen wir doch einfach mal zu dem Thema. Ja.
Ja, eine Facette, die für mich nicht vorstellbar war, die sich eigentlich in dem Jahr jetzt auch erst ergeben hat, ist tatsächlich faszinierend. Ich würde sagen, das Mofa aus der Erfahrung des Jahres 2019 ist vermutlich das emotionalste Fahrzeug, das Menschen jemals besessen haben. Wenn wir mit einer Gruppe irgendwo anhalten, ist es absolut die Regel, dass wildfremde Leute auf uns zustürmen mit dem Aufschrei, das hatte ich mal in grün oder mit Speichenrädern oder mit Gussrädern oder habt ihr auch eine Kreidler Flori, die hatte ich früher. Das heißt, wildfremde Menschen sprechen dich an, was ja auf der Schwäbischen Alb an sich schon eine Sensation ist. Und zum anderen öffnen sie sich sehr schnell, indem sie eigentlich doch intime Erlebnisse aus ihrer Jugend erzählen. Da wird dann der Ehefrau sofort erzählt, dass damals die erste Freundin, die in vielen Fällen nicht die Ehefrau war, vorne auf dem Tank lag, illegalerweise die Füße gekreuzt auf dem Gepäckträger und quasi in liegender Situation den Fahrer angehimmelt hat. Und das meinte ich mit philosophisch, also das Mofa schafft es offensichtlich, Leute zum einen in ihre Kindheit, Jugend zurück zu katapultieren und gleichzeitig auf Knopfdruck offensichtlich fundamentale Erlebnisse zu aktivieren. Das wäre mir noch bei keinem anderen Produkt in der Konsequenz auch aufgefallen.
Also durchaus etwas, was ja einfach Freude erzeugt und positive Stimmung, wenn man da ankommt oder mit so einem Gerät dann fährt. Also
Auch nachdenklich.
Ja.
Also positiv, ja, und man sieht auch irgendwie so das Mofa als Vehikel, das offensichtlich die Kindheit beendet hat und die selbstbestimmte Jugend geführt hat, weil es einfach auch den Aktionsradius am Abend und in der Nacht, ich kenne das aus eigener Erfahrung, erhöht hat und letztendlich das ermöglicht hat, was man heute als Networking bezeichnet, über halt die Grenzen hinaus. Zum anderen ist es aber auch so, dass eigentlich am Ende einer jeden Rundfahrt, wenn man dann nochmal zusammensitzt und und nochmal kurz reflektiert, eigentlich viele heute gut situierte 50, 60, 70-Jährige, der Älteste, der mit uns gefahren ist, war Mitte 80, eigentlich ins Philosophieren kommt, mit wie wenig man damals eigentlich zufrieden war und vermutlich glücklicher war, als das heute der Fall ist.
Und das Ganze hat ja auch ein bisschen was von entschleunigtem Fahren zu tun, also es ist nicht dieses schnell und was weiß ich, Power, sondern mit 25 ist ja relativ gemächlich, gemütlich, also ein entschleunigter Tag, könnte man vielleicht auch mal sagen, oder?
Ja, da fällt mir, wenn Sie sagen, entschleunigt ein, der Kommentar eines Wanderers, also wir hatten auch mal eine Wanderergruppe zu Gast und einer der passionierten Wanderer sagte auch am Ende der Rundfahrt, das gefällt mir, worauf ich ihn gefragt habe, was ihm jetzt genau daran fällt, dann sagt er in breitestem Schwäbisch, ja, wenn ich wandere, dann sehe ich 5 Stunden lang in diesem Tal jede einzelne Blume. Mhm. Wenn ich mit euch fahre, sehe ich in 5 Stunden jede einzelne Blume, aber sehr viel mehr als dieses Tal nur.
Oh ja, aha. Ja, ja. Das heißt, sowieso, na klar, man ist nah, man sitzt nicht in einem Auto im Geschlossenen, sondern man sitzt auf einem, ja, der Erde irgendwo räumlich oder von der Höhe auch irgendwo näheren, irgendwo gefährt, dann.
Und das Mofa fährt
langsam
nicht schneller.
Fährt
nicht
schnell, ja.
Nicht schneller. Also, das heißt, relativ schnell überlegt man sich dann, naja, es dauert noch vermutlich eine Minute, bis die Kurve da vorne tatsächlich kommt. Was mache ich so lang? Und unweigerlich lässt man den Blick schweifen in der Landschaft und erkennt einfach Dinge, die man mit einem anderen Tempo, also ich bin mehrere tausend Kilometer da oben um München herum alle Strecken abfahren mit dem Motorrad, bin oft langsam gefahren, langsam ist dann 50 bis 60 km/h, da kommt man sich auf dem Motorrad vor, wie wenn man steht. Und ich habe deswegen Dinge nicht gesehen, die man heute einfach auf dem Mofa sieht, weil man mit 25 eben nochmal halb so schnell ist. Mhm. Also eine Geschwindigkeit, die einen zwangsweise entschleunigt.
Haben Sie dann auch noch für die Zukunft, so im Sinne Geschäftsausbau oder irgendwie noch Visionen, Pläne oder irgendwas, auf was man sich in den nächsten Jahren freuen kann? Kommt noch irgendein spezielles Element hinzu oder irgendwas, was Sie noch planen?
Ja, wir haben noch verschiedene Ideen in der Hinterhand. Also momentan bieten wir Rundfahrten an. Wir arbeiten gerade an einem Konzept, Zielfahrten zu machen. Das heißt, man fährt mit den Leuten irgendwo hin und fährt dann eine längere Strecke. Dann wird sich tatsächlich auch Ulm anbieten oder auch teilweise das Allgäu und fährt dann eben die 80 Kilometer in einer Strecke zurück. Zu dem Zweck haben wir ein altes Feuerwehrauto gekauft, das wir gerade entsprechend umbauen und zulassen, um quasi solche Zielfahrten auch zu ermöglichen.
Das wäre so. Was mich ja eigentlich gerade so der Gedanke durch den Kopf geht, ist, wenn jetzt das so gut ankommt, wäre es nicht auch eine Idee, dass doch irgendein Hersteller, also wer auch immer, doch vielleicht mal wieder Mofa produziert? Ich meine, gerade wenn jetzt so die Retro oder so auch dieser Gedanke und einfach das, was Sie auch beschreiben, Sie Leute kommen und oh, super, dann wäre doch eigentlich jetzt jemand, der sagt, Mensch, wir produzieren wieder solche Fahrzeuge, die sind auch technisch wahrscheinlich so schwierig nachzubauen und zu bauen, wäre das nicht auch ein Punkt, wo man sagen kann, wir produzieren wie Mofas und schmeißen die auf den Markt oder bieten die zum Kaufe an?
Ja, aktuell geschieht es auch. Das ist zum Beispiel ein anderes Projekt, das ich für übernächstes Jahr vorhabe. Es gibt auch ein interessantes Thema für eine Sendung bei Ihnen in Gern Stuttgart, Soul Motos, die ein E-Bike, also ein No-Pad quasi entwickeln. Das heißt, das Mokik, das Sie vorher angesprochen haben, mit dem Elektromotor, um quasi dann auch größere Reichweiten zeitgemäß zu machen. Also diese Renaissance gibt es ein Stück weit dann allerdings nicht auf der Verbrennungs-, wie ich es beobachte, auf der Verbrennungsmotorebene, sondern auf der Elektromotorebene.
Sehr schön, prima. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Eindruck gewonnen von dem, was Sie so anbieten, was Sie so machen. Da wünsche ich Ihnen da auf jeden Fall weiter viel Erfolg mit Ihren Betrieb und mit den Motor oder mit den motorisierten Zweirädern. Damit sind wir mit der Plattform für heute auch schon wieder durch. Das war's. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren der Studiogast und Ihr Name ist
Veit Zenner von Rad der Zeit, erlebnisreiche Rundfahrten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb auf historischen Mofas.
Wunderbar. Und genau die URL haben wir schon gesagt. Da auf der Website kann man gegebenenfalls auch einfach nochmal nachgucken. Das war's für heute in der Plattform. Wir sagen danke, tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.